Er gilt als leidenschaftlich politisch denkender Mensch. Bei ihm paaren sich Kritik und Satire mit Wortwitz. Und bei dieser Kombination liegt seine Berufswahl nahe und richtig. Er ist politischer Kabarettist und für seine Programme mehrfach ausgezeichnet. Im letzten Jahr beispielsweise bekam er den Deutschen Kabarettpreis verliehen. Darüber hinaus ist er ein gebürtiger Franke, der assimiliert ist, wie eine Zeitung geschrieben hat, denn er lebt in Leipzig. Guten Tag, Matthias Tretter.
Hallo.
Matthias Tretter, Ihr aktuelles Programm heißt POP oder P-O-P. Das hat mehrere Bedeutungen. Unter anderem, wie ich gelesen habe, Polemik ohne Predigt. Wie geht das, Polemik ohne Predigt?
Na, das ist der Versuch, in diesem kurzen Infotext, aus dem das Zitat ja stammt, zu beschreiben, was ich ungefähr für eine Form von Politkabarett mache, aus meiner Sicht. Ich habe auch mit dem Begriff Politkabarett selber immer ein bisschen Probleme, weil er doch eine sehr klare Bedeutung in Deutschland hat und damit assoziiere ich mich eigentlich weniger. Meine Programme gehen jetzt nicht auf tagesaktuelles Geschehen ein und vor allem nicht auf Politiker. Die kommen so gut wie nicht vor. Angela Merkel wird einmal ganz kurz gestreift, aber auch in anderem Zusammenhang. Ich halte überhaupt nichts von diesem nach oben deuten und jetzt mal draufhauen oder das zu versuchen und Politiker madig zu machen. Das liegt mir sehr fern. Das interessiert mich künstlerisch auch überhaupt nicht. Und das ist der Versuch, das zu beschreiben. Es heißt übrigens wirklich POP, das Programm. Also eigentlich nicht POP. Es wird nur sehr oft falsch geschrieben. Ich hatte es eigentlich als POP konzipiert. Und es geht auch sehr viel um POP und um Populismus. Und zufälligerweise heißt die Partei, die gegründet werden soll, dann auch POP.
POP. Sie haben schon gesagt, es hat mit Populismus zu tun. Und wenn ich auch dies richtig gelesen habe, dann ist POP in Ihrer Interpretation auch in gewisser Weise Widerstand gegen Populismus. Das müssen Sie erklären. Wie meinen Sie das?
Mir geht es ja natürlich um den POP-Begriff aus der Kunst. Und jetzt nicht nur aus der Musik, sondern auch aus der bildenden Kunst, aus der Literatur, der ja immer beides hatte. Also sowohl vor allem eine Gegenbewegung war gegen die großen Diskurse oder den Mainstream, aber eben auch sich immer an den Mainstream geschmiegt hat und das immer in so einer Ambivalenz gehalten hat. Da geht's mir darum in dem Zusammenhang. Aber es hat natürlich als sehr schillerndes Wort sehr viele Bedeutungen und ich versuche einigen davon in dem Programm nachzugehen und gerecht zu werden.
Ich möchte noch mal auf die Polemik kommen. Wie wir wissen, ist die Polemik im Vormarsch. Schuld daran ist nicht zuletzt der Ton, der inzwischen im Internet herrscht an manchen Stellen. Wie reagieren Sie denn auf schlimme Mails oder Shitstorms?
Das habe ich in dem Programm auch verarbeitet. Da sage ich das auch ganz explizit, so wie ich es mache. Die Leute denken dann immer, das sei jetzt Satire, aber ich tue es tatsächlich so. Ich freue mich ja sehr über Shitstorms, weil allein der Gedanke, dass ich Leuten so viel bedeute, dass sie wegen mir eine Adrenalinausschüttung vor ihrem Bildschirm bekommen, das halte ich schon für eine so große Respektsbezeugung. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sie möglicherweise stundenlang an irgendwelchen Beschimpfungen formulieren und es mit der Grammatik aber trotzdem nicht so haben und ich sitze irgendwo, trinke Bier, unterhalte mich mit Freunden, grinse und werde es niemals lesen, da ich Kommentare grundsätzlich nicht lese im Internet, dann freue ich mich schon sehr daran.
So muss man es wahrscheinlich sehen. Nun stehen Sie nicht seit gestern auf der Bühne und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann begreifen Sie sich eher als gesellschaftskritischer Kabarettist denn als unbedingt streng politischer Kabarettist. Wenn wir auf das gesellschaftliche Klima schauen, das Sie dann ja immer untersuchen müssen, auch für Ihre Programme. Wie hat sich für Sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das gesellschaftliche Klima verändert?
Das ist natürlich jetzt ein riesiges Feld, aber Sie haben es grundsätzlich schon angesprochen. Es ist eben sehr viel rauer und sehr viel stilloser vor allem geworden, was natürlich mit der Kommunikation zusammenhängt, die sich radikal verändert hat. Und wenn man sich vorstellt, dass heute selbst die seriösesten Medien in ihren Nachrichten Twitter-Meldungen von Ministern, Tweets von Ministern zitieren und das den politischen Diskurs zu einem guten Teil konstituiert, dann ist das schon sehr, sehr anders, als das früher war. Und ich finde es zum Teil recht erbärmlich, muss ich sagen. Das hat sich sehr stark verändert. Dann natürlich, man muss ja nur in der Straßenbahn sitzen. Wenn man vor 25 Jahren jemandem gesagt hätte, dass ein Großteil der Leute da sitzt und in einen Bildschirm starrt und wild irgendwie rumtippt oder ansonsten überhaupt nicht mehr ansprechbar für die Umgebung ist und dem tatsächlich mehr oder weniger folgt. Ja, es ist ja mittlerweile wirklich die Frage, wer die App von wem ist in dem Zusammenhang. dann hätte vor 25 Jahren jeder gesagt, das ist eine Dystopie, die man irgendwo mal gelesen hat und die natürlich niemals Wahrheit werden wird.
Matthias Tatter, Sie stammen aus Würzburg, ich habe es gesagt, und haben nach dem Abitur erstmal studiert, unter anderem Anglistik und Germanistik, auch in Heidelberg. Wollten Sie eigentlich mal Lehrer werden?
Nein, das wollte ich nie. Ich wollte grundsätzlich Literatur studieren. Ich wollte im Literaturbetrieb arbeiten. Aber es kristallisierte sich Mitte der 90er schon raus, dass das höchstens auf Basis von Selbstausbeutung geht, weil eben damals das Internet schon so explodiert ist, dass für den klassischen Journalismus der Bereich immer kleiner wurde und in der Kultur ohnehin. Und den wahnsinnigen Traum, die Hybris Autor zu werden, also literarischer Autor, Schriftsteller und davon zu leben, das hatte ich schon damals nicht. Und dann habe ich ein bisschen vor mich hin studiert, sehr unschlüssig, was eigentlich zu tun sei. Grundsätzlich wusste ich, was ich nicht wollte, das war Lehrer werden. Und dann hat sich irgendwann dieses kleine Tor geöffnet mit dem Kabarett und da bin ich dann reingerannt.
Heute sind Sie richtig erfolgreich, viel unterwegs, so wie das die erfolgreichen Kabarettisten sind. Und Sie leben in Leipzig und eine Zeitung hat mal geschrieben, ein assimilierter Franke. Was hat Sie nach Leipzig verschlagen?
Tatsächlich nur die Stadt. Es wird mir immer unterstellt, und zwar bis heute, dass mich irgendeine Beziehung dorthin gezogen hat zu einer Frau oder einem Mann oder was auch immer heute an Gender-Angeboten da ist. Nein, das war's nicht. Ich bin einfach nur der Stadt wegen nach Leipzig gezogen. Ich war Anfang der 90er öfter mal hier, weil meine damalige Freundin, deren Bruder hier gearbeitet hat in Leipzig. Und Anfang der 90er hat's mir schon wahnsinnig gut gefallen, aber da war der Schritt ein bisschen groß, mit 19, 20 Jahren zum Studieren nach Leipzig zu ziehen. Alles hinter mir zu lassen und in den Wilden Osten zu gehen, das habe ich damals einfach nicht gewagt, aber habe es dann später nachgeholt und nie bereut.
Matthias Tatter, heute ist der 29. Dezember, Zeit zurückzublicken, zumal, wenn man mit einem politischen Kabarettisten spricht, wieder liegt ein ja sehr turbulentes, ereignisreiches Jahr hinter uns. Da ist auf der einen Seite der medial omnipräsente amerikanische Präsident, zuletzt dann die Wachablösung an der CDU-Spitze, der Klimagipfel in Katowice in Verbindung mit der Hitzewelle im Sommer und dann leider auch immer wieder terroristische Anschläge. Was war denn für den Kabarettisten Matthias Tatter das Top-Ereignis in 2018?
Na gut, der radikalste Einschnitt in Deutschland ist natürlich jetzt der Abtritt von Angela Merkel an der CDU-Spitze. Für mich persönlich, ich nehme das alles mittlerweile relativ auf dem gleichen Niveau wahr. Ich habe das Gefühl, es passiert immer weniger, letztlich dadurch, dass es immer noch mehr Nachrichten gibt und wirklich der Inhalt mittlerweile in der Form versinkt. Also man hört jeden Tag so viel, dass die Erinnerung einfach auf Overload geht und man dann das Gefühl am Ende des Jahres hat, viel war nicht, einfach weil man so viel gehört hat. Sie haben jetzt gar nicht die Fußball-Weltmeisterschaft mehr.
Die habe ich verdrängt.
Mehr erwähnt. Ja, nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, es ist nicht verdrängt, sondern es ist einfach mittlerweile 7 Jahre her, was da im Sommer passiert ist. Mhm. Und deswegen halte ich es für sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Es gibt kein wichtigstes Ereignis mehr. Es wird alles auf der gleichen Ebene behandelt. Und ähnlich kommt es dann bei mir an. Und ich verarbeite dann eigentlich eher die Metaebene, nämlich genau das. Wie wird eigentlich damit umgegangen?
Also trotzdem kann ich Ihnen diese Frage nicht ersparen, wenn wir in die USA blicken, weil Sie vom Umgang sprechen. Der Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, wie kommentieren Sie das?
Es ist sehr schwierig zu kommentieren, finde ich, weil es passiert ja auf Gegenseitigkeit. Also, dass sich jemand hinsetzt und völlig seinen eigenen Diskurs steuert und das funktioniert in erstaunlichem und auch beängstigendem Maße, das ist schon faszinierend genug und dass das auf der Gegenseite dann so aufgenommen wird und letztlich auch so gemacht wird, das halte ich für fast noch bedenklicher. Der Umgang mit Populisten überall auf der Welt stärkt sie fast immer und das sieht man auch in Deutschland. Ich verstehe nicht, wie man sich immer wieder auf das gleiche Niveau begeben kann. Ich habe kein Rezept, Idealrezept für den Umgang mit solchen Leuten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das ist, dass man genau auf der gleichen Ebene zurückschießen sollte, dass man versucht, sie zu marginalisieren, oder dass dann so Abiturscherzaktionen wie vom Zentrum für politische Schönheit, das ist für eine wirklich der gefährlichsten Organisationen in Deutschland mittlerweile halte, viel schlimmer als die Populisten, weil sie denen so in die Hände spielen, dass man dann bei Björn Höcke eine Stelenwand aufstellt und ihn beobachten lässt und was weiß ich. Das finde ich absolut unsäglich, diesen Umgang damit. Sondern man sollte sich zurückziehen auf das, was man hat, nämlich bislang einen zivilisierten demokratischen Diskurs, im weitesten Sinne zumindest. Und das passiert überhaupt nicht, sondern der Ton schaukelt sich hoch. Und das spielt ihnen nur in die Hände.
Matthias Tötter, jetzt ist ja Jahresende und da hat man Vorsätze oder man wünscht sich was. Und jetzt kommt die gute Fee und Matthias Tötter hat einen Wunsch frei. Was würden Sie sich wünschen?
Ruhe. Bis zum Lebensende. Das wäre eine sehr ideale Vorstellung.
Einen ganz bescheidenen Wunsch können wir Ihnen jetzt erfüllen, und zwar einen Musikwunsch. Alle unsere prominenten Gesprächsgäste in dieser Sendung dürfen sich zum Schluss eine Musik wünschen, und auf die freuen wir uns immer ganz besonders. Und Sie möchten von Stephen Morrissey, britischer Sänger, mit einer ganz markanten Stimme und ganz markanten Texten, von dem wünschen Sie sich den Titel »Spend the Day in Bett«. Ja, da hat man seine Ruhe. Warum wünschen Sie sich gerade diesen Titel von Stephen Morrissey?
Nun, Morrissey ist wirklich mein Hausgott eigentlich über der Stereoanlage. Smiths Sänger und Gründer und eine absolute Legende, phänomenal gute Texte. Und er hat mich begleitet, seit ich, weiß ich nicht, 17, 18 war. Und wenn ich mir schon jemals was im Radio wünschen darf, dann muss es er sein. Und Spend the Day in Bed, finde ich, also das spricht mich sehr an. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten immer tun würde.
Matthias Tötter, vielen Dank.
Ich bedanke mich. Dankeschön.